Celine, wenn man dein Gehirn in ein Tier einsetzen könnte, welches wäre das?
In ein süßes kleines Schweinchen, weil die den ganzen Tag rumtollen und sich im Dreck wuhlen.
Und damit ganz herzlich willkommen zu Kinoklatsch und einem sehr spannenden Thema, das wir gerade schon aufgeworfen haben. Wo kann man eigentlich Gehirne reinpflanzen? Sehr spannend.
Ja, quasi in alles, wie wir gelernt haben.
Ja, ne? Wenn man Willem Dafoe heißt. Ja, wir waren im Kino und haben einen Oscar-nominierten Film gesehen. Und du bist zum ersten Mal im Kino Arthouse gesehen.
Das stimmt so nicht.
Nein?
Nein. Nope, habe ich auch im Kino geguckt. War
das ein Arthouse-Film? Ach so, das ist für dich Arthouse. Okay, na gut.
Dann, du hast den Film nicht gesehen, das ist Arthouse.
Dann korrigiere ich mich.
Danke.
Du hast zum ersten Mal mit mir zusammen Arthouse geguckt, obwohl du es nie machen wolltest.
Ja.
Und es war dein eigener Vorschlag.
Ja.
Aber wir wussten beide nicht, was uns da erwartet.
Aber überhaupt nicht.
Bei
ich
Poor
möchte
Things.
Auch mal erwähnen, Poor Things wurde nicht nur einmal Oscar nominiert, sondern ganze 8-mal.
Ja, nicht schlecht, oder? Nicht schlecht. 8-mal ist echt eine Leistung. Welche Kategorien?
Wir haben Best Camera.
Ja.
Passt, finde ich auch. Best Picture.
Oh.
Nee. Best Actress. Emma Stone.
Oh, doch.
Ja, finde ich schon.
Mhm.
Best Supporting Actor.
Mark Ruffalo?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Geil.
Glaube ich aber nicht, dass sie da gewinnen. Dann Best Adapted Script? Ja.
Stimmt, da gab es ja ein Buch oder so, ne?
Ja.
Mhm.
Best Costume Design?
Ja.
Ist Napoleon halt in der gleichen Kategorie? Und da sehe ich Napoleon schon eher, muss ich
ja,
sagen.
Ja, war historisch, ne? Mhm. Aber, ja.
Und sah auch immer gut aus. Dann haben wir noch Best Cut.
Okay.
Und wo ich auf jeden Fall sage, ja, ja und ja. Best Scenery. Also beste Szenerie.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Bevor wir darauf im Einzelnen eingehen, vielleicht erstmal ein paar aktuelle News für uns.
Sehr gerne.
Freut mich.
Vielleicht sind das diesmal auch bessere für dich? Ja, ich glaube schon. Ja, ja.
Wir sollten noch so ein News-Jingle uns ausdenken.
Kommt noch.
Hier sind die ersten deutschen Kinonachrichten mit Celine Schmidt.
Da-ding. Finde ich gut.
Das war dein Stichwort.
Wir haben einmal den dritten Teil von Sonic the Hedgehog.
Mhm.
Hast du wahrscheinlich alles nicht geguckt. Da spielt bei den ersten zwei Teilen Jim Carrey immer den Bösewicht namens Robotnik.
Ja.
Und ist jetzt für den dritten Teil doch wiedergekommen. Er hat eigentlich schon gesagt, nee, eigentlich möchte ich nicht mehr. Macht er jetzt aber doch noch ein drittes Mal und auch ein letztes Mal, weil das dann wohl auch der letzte Sonic-Film sein soll.
Und warum macht das?
Ja, weil...
Braucht er Geld?
Das glaube ich eher weniger bei Jim Carrey. Aber ich sag mal so, wenn du schon zweimal den Bösewicht gespielt hast und dann kommt der letzte Film der Reihe, ich glaube, da machst du es doch noch mal einfach mit.
Ja.
Für die Fans vielleicht. Hä?
Meinst du wirklich als Service?
Ja.
Gab es eine Online-Petition, dass er das wieder machen soll?
Nee, das
gibt's ja öfter irgendwie. Online-Petitionen sind ja der geile Scheiß heutzutage.
Ich glaube aber, das interessiert die Schauspieler echt nicht so doll.
Wer weiß.
Hm.
Vielleicht fürs Ego.
Naja. Dann hast du Star Trek geguckt?
Ja.
Gerne?
Ja.
Da kommt jetzt ein neuer Film raus. Section 31.
Sektion 31?
Ja.
Warte mal, die wurde angeteasert schon in den bisherigen Star Wars Serie. Das ist doch dieser Geheimdienst, ne? Der Sternenflotte.
Ich habe das nie geguckt.
Nein?
Ich habe das bewusst ignoriert, wenn mein Vater das angemacht hat.
Star Trek The Next Generation mit Captain Jean-Luc Picard.
Von
war
mir
eine
aus.
Super Serie der 90er mit Sir Patrick Stewart. Kennst du auch Sir Patrick Stewart?
Bestimmt.
Hat in X-Men Charles Xavier gespielt.
Ah, okay.
Also nicht in dieser Neuverfilmung mit Jennifer Lawrence, sondern die Generation davor.
Davor, ja.
So mit Halle Berry und so.
Mhm.
Da hat Sir Patrick Stewart mitgespielt.
Da beginnen jetzt auf jeden Fall die Dreharbeiten.
Geil. Das okay. Freut mich. Das finde ich gut.
Finde ich auch super toll. Dann habe ich noch etwas, was mich persönlich sehr freut und auch sehr gut schon klingt. Quentin Tarantino ist uns, glaube ich, allen ein Begriff.
Ja.
Der bringt jetzt seinen 10. und damit aber auch letzten Film raus.
Oh.
Leider. Er hat auch schon verraten, um was es da geht. Und das klingt erstmal sehr interessant. Es spielt in den 1970er Jahren.
Ja.
Und heißt The Movie Critic.
The Movie Critic.
Und es handelt sich um einen Pornokritiker.
Was?
In einer Pornozeitschrift.
Okay.
Was dann quasi der Plot ist, weiß man nicht, aber das ist so die Grundstory auf jeden Fall. Das ist halt der Charakter und der wird sehr wahrscheinlich, so wie es aktuell aussieht, von Brad Pitt verkörpert.
Von Brad Pitt? Gott, den Mann gibt's ja auch noch. Wie alt ist denn der mittlerweile?
Och, du fragst mich.
Ja, ich will ja ein paar Hintergründe haben, so für meine Einordnung, weil Brad Pitt, der ist doch auch schon nicht mehr der Jüngste.
Jetzt muss ich hier wieder nachgucken, es ist wieder professionell. Als ob ich jetzt das Alter von Brad Pitt im Kopf habe. Der gute Mann ist 60 Jahre alt. Sag
ich
ja,
siehst du? Genau, und diese Gedanken habe ich dann immer, weil ich mir denke, der Mann muss alt sein. Und schon,
ha, der Mann ist sehr alt. Also,
60.
Entschuldigung, aber der Mann ist älter.
Gefühlt vorgestern war der noch 30 und mit Angelina Jolie verheiratet.
Na ja, gut, du bist aber auch alt, also kein Wunder.
Halt dein Maul. Bist auch nicht mehr die Jüngste.
Ey, komm. Auf jeden Fall, klingt, finde ich, erstmal sehr interessant.
Ja, also ich kann mir zwar unter Pornokritiker jetzt noch nichts vorstellen, aber ja.
Na, er arbeitet halt für eine Pornozeitschrift und schreibt da Kritiken.
Über Pornos?
Ja.
Ja, aber wer liest sowas?
Leute, die es interessiert, keine Ahnung.
Also ich kann, wenn du Pornos guckst, machst du das ja in der Regel spontan, würde ich behaupten. Weil du einfach gerade Bock drauf hast.
Ja, aber vielleicht in den 1970ern war es anders.
Du gehst ja nicht in den Kiosk deines Vertrauens, sagst, guten Tag, ich hätte gern einmal die neueste Ausgabe vom Porno-Klatsch. Dann gibt der dir da diese Zeitung und du blätterst dann, aha, tagesaktuelle Charts, Wochencharts, Monatscharts, oh, den nehme ich.
Ich glaube, in den 1970er Jahren war das alles ein bisschen anders.
Ja, okay.
Da warst du erstens froh, wenn du was hattest, glaube ich, ein Stück weit, je nachdem,
ja,
ne? Welche Rangordnung, sag ich mal, du hattest. Und da war das ja damals auch noch mit Verleih und sowas.
Stimmt.
So, und dann guckt man ja schon eher, welchen, du hast ja nicht,
ja, gut,
so
stimmt,
wie jetzt im Internet, du scrollst einfach und guckst, ah doch, der klingt interessant, nee, den finde ich nicht gut. Da stehst du ja dann vor der Wand und guckst, naja, okay, was, das könnte jetzt auch Quatsch sein, dann verleihe ich mir das, lauf nach Hause und dann gucke ich mir da Zeug an, das mich nicht interessiert.
Die berühmt-berüchtigten Schmuddelecken in den Videotheken.
Hm.
Immer abgehangen mit so einem verschmodderten Vorhang.
Ja.
Ja. Wo du als Kind immer aus Versehen reingelaufen bist, vielleicht, wenn deine Eltern gerade nicht aufgepasst haben, du unbedingt wissen wolltest, was hinter diesem Vorhang ist.
Als Kind, also habe ich einmal gemacht, ja, dann wusste ich, was da war. Und immer, wenn ich dann als Kind nochmal in so einer Videothek war, habe ich mich immer so ein bisschen geekelt vor den Menschen, die da rauskamen. Weil damals war das natürlich noch so.
Ja.
Jetzt versteht man's.
Aber Mama, was macht der, nee, Onkel da?
Onkel Dan?
Onkel Dan, oh! Danny DeVito, nein, das hat er nicht verdient. Das hat er nicht verdient.
Entschuldigung.
Das hat er. Jetzt geht's zu weit hier, ja?
Okay.
Nein, egal.
Das waren meine News.
Das
möchtest
du
noch
News?
Mal ein Outro gestalten?
Für deine News?
Ja.
Das waren die News mit Celine Schmidt.
Tudun.
Genau so.
Ist toll.
Weißt du, andere machen so Sponsorenblöcke. So, jetzt kommt Werbung.
Ach,
wir machen, jetzt kommen die News.
Wir brauchen keine Werbung.
Nee, ich meine nur so. Die machen immer so ein, so mitten in der Folge so, jetzt kommt Werbung. Machen wir halt, jetzt kommen die News.
Ich finde das so schrecklich. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Aber ich höre von einem Komiker, den ich sehr gerne mag, dem Podcast. Und vorher kommt dann immer so eine Stimme, die sagt, Sie hören, ich sage jetzt mal, Kinoklatsch. Von Celine und Felix. Und ich denke mir dann immer so, ja, ich weiß, ich habe es gerade angemacht. Also lass mich doch bitte einfach hören. Und dann erzählt die da immer noch irgendwas. Es geht so eine halbe Minute, dann kommt noch mal so ein Stück Werbung und dann geht's erst los.
Da sind wir wesentlich zackiger.
Ja,
ne?
Also bei uns, da habt ihr Service, sage ich.
Genau.
Ja.
Wir bringen erstmal eure Ohren zum Explodieren mit unserer tollen Musik am Anfang und dann seid ihr wach und dann seid ihr dabei.
Genau, das ist doch so der Hammer.
Genau so. Das wird auch nicht mehr runtergeregelt. Weil manche mich immer fragen, diese Musik am Anfang ist ja viel zu laut. Nein, das soll so sein.
Ja.
Das soll euch richtig wachrütteln, damit ihr dann dabei seid.
Ich stelle mir das immer so vor, wenn man morgens so um 5 teilweise aufstehen muss und zur Arbeit gehen muss.
Ja.
Da muss man doch auch mal wach gemacht werden.
Richtig.
Hier nicht von Kaffee und Kippen, das ist ungesund.
Ja. einfach mal schön 80 Dezibel ins Trommelfell reinpfeffern.
Das tut den Ohren schon gut, Leute.
Ja, ja.
Habt euch da
vor allem
so
die 20 Sekunden alle zwei Wochen, das ist gar kein Problem.
Überhaupt keins.
Ja. So, kommen wir zu Poor Things. Ein überraschender Film. Ein sehr ehrlicher Film. Aber ein auch nicht ganz jugendfreier Film. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir diese Folge flaggen.
Ja.
Ich habe jetzt auch schon so ein paar Begriffe zu den News genannt, die auch nicht gerade kindertauglich sind. Deswegen, ne, was so in die Porno-Redakteursecke ging. Genau, deswegen, wir flaggen das einfach. Deswegen können wir jetzt einfach frei Schnauze reden. Spoilerwarnung wie immer an der Stelle. Wer Poor Things mit Emma Stone noch vorhat zu gucken, abschalten. Und dann wiederkommen, wenn ihr das geguckt habt. Wir waren beide sehr überrascht. Also ich habe keinen Trailer vorher gesehen. Hast du einen Trailer gesehen vorher?
Nee, natürlich nicht, so wie immer.
Aber du wolltest den unbedingt gucken.
Ich wollte ihn gucken, weil, und damit jetzt für alle, die dran sind, auch schon mal kleine Spoilerwarnung von uns, wir ja ein Oscar-Special machen. Das heißt für mich,
ja,
ich sehe es als wichtig, dass wir nicht nur Oppenheimer und Barbie geguckt haben, sondern auch wenigstens noch zwei, drei andere von denen, die auf der Liste stehen.
Finde ich gut. Finde ich gut.
Ich möchte ja informiert sein und nicht nur davor sitzen und sagen, oh, Oppenheimer hätte es aber verdient, wenn ich ja gar nicht weiß, wie der Rest aussah.
Nee, aber dafür, dass du am Anfang immer meintest oder wir auch zusammen meinten, eine Arthouse gucken wir nicht so, müssen wir ja eigentlich dann, ne? Weil wenn man so im Oscar-Spektrum mit dabei sein möchte und nicht nur Steven Gätchen gebannt am roten Teppich lauschen möchte in der Oscar-Nacht, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Wie immer, du bist immer noch herzlich eingeladen, falls du Bock hast.
Wir lieben dich, Steven.
Dann musst du ja quasi auch mal ein paar Arthouse-Filme gucken. Aber tatsächlich bei Poor Things, ich habe keine Ahnung gehabt, was mich erwartet. Ich kannte dieses Cover, was wahrscheinlich jeder kennt, der diesen Namen schon mal gelesen hat, wo einfach nur Emma Stone in groß drauf ist, mit diesem aschfahlen Gesicht und man sich so fragt, geht's ihr gut, was ist mit ihr? Ne? Und aber ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Und dieser Film fängt ja schon schwarz-weiß an. Also die ersten Szenen des Films, die ersten, glaube ich, 20 Minuten oder so, sind ja schwarz-weiß.
Und ich muss auch sagen, die Frage, die du gerade gestellt hast, geht's ihr gut, was ist mit ihr, die stellt man sich auch in den ersten 30 Minuten noch.
Ja, man fragt sich, also man fragt sich gar nicht, geht's ihr gut, man fragt sich eher, was ist mit ihr passiert.
Nicht.
Also, oder was ist mit ihr? Also, da sitzt eine körperlich erwachsene Frau und macht die weirdesten Dinge, dann laufen da im Hintergrund irgendwie zusammengebastelte Tiere.
Oh Gott, das war das
halb
Schlimmste.
Huhn, halb Hund rum. Dann ist da irgendwie der Hausherr, aka man denkt erst, es ist der Vater, der den Laden da zusammenhält, der aber mit einer merkwürdigen tankähnlichen Apparatur am Essenstisch sitzt und in den Momenten, in denen ein normaler Mensch rülpsen würde, irgendwie gigantische Blasen aus seinem Mund. Ich hab das, also, da dachte ich schon, wow, dieser Film wird so anders. Und dann habe ich nur nach rechts geguckt auf dich und dachte so, wow, ihr gefällt es hier gar nicht. Die will so nach Hause.
Also ich bin ehrlich, die ersten 30, 45 Minuten sind mir schwer gefallen. Als man dann mal verstanden hat, was da passiert ist, worum es geht, da war ich schon wieder so ein bisschen mehr drin und habe gedacht, okay, komm, gebe ich eine Chance. Und hab's dann auch tatsächlich echt gemocht. Aber man muss wirklich Arthouse, wenn man es eigentlich nicht so mag, muss man dem am Anfang echt eine Chance geben beim Film.
Ja. Ja, ich finde Arthouse, das ist ja jetzt kein festes Genre. Also Arthouse heißt ja für mich einfach nur, der Regisseur macht, wie es ihm gefällt. Der gibt einen Scheiß drauf, was das Publikum denkt. Der präsentiert seinen Film, sein Werk, so wie er das möchte. Im Gegensatz zu Blockbustern, wo ja immer der kommerzielle Gedanke mitschwingt, oh, wir möchten möglichst viele Interessen irgendwie berühren und es soll ja möglichst der Masse gefallen, damit ganz viele ins Kino kommen. Bei Arthouse denkt sich der Produzent oder der Regisseur halt, nö, ich habe hier eine Geschichte, die will ich erzählen, so wie es mir gefällt, lebt damit, es gefällt euch oder es gefällt euch nicht, ist mir egal, hier bitte. So, das ist halt für mich Arthouse. Und das kann eben so, ja, fast schon cringe-artig wie bei Poor Things am Anfang zumindest umgesetzt sein, das kann aber auch einfach nur normales Drama oder Historiengeschichte sein, ist ja völlig egal, aber einfach dieser Unterschied zwischen Blockbuster und Arthouse, der gefällt mir halt an der Arthouse, wo ich dann denke, ja, macht doch einfach, was ihr wollt. Ne? Ihr seid die Chefin des Films. Ne?
Also was ich sagen muss, das habe ich dir auch nach dem Kino schon gesagt, was mir bei diesem Arthouse-typischen, sage ich jetzt mal, halt gefällt, ist, dass Sexszenen einfach wirklich offen gezeigt werden.
Ja.
Sowohl die Genitalien als auch alles andere. Bei Blockbustern ist es wirklich so, da siehst du vielleicht mal einen Nippel.
Ja. Ja, breite Masse halt, ne? Weil,
ja,
wenn du Kommerz anlocken willst, da sitzen gefühlt zwei Karens dann im Publikum und sagen, aber so geht das ja jetzt hier nicht. Das müsste bitte gepixelt werden.
Ja, und also das fand ich da schon echt cool.
Ja.
Das ist mal schön mit anzusehen, sage ich, weil selbst bei Filmen wie 50 Shades of Grey hast du nicht gerade viel, was du sehen kannst. Und da braucht mir dann auch keiner kommen mit, ja, dann hast du Spielraum, weil den hat man ja trotzdem nicht, um zu denken, was da wohl passiert.
Ja.
Also macht irgendwie auch keinen Sinn. Und gerade solche Filme guckte man ja auch zum Teil, sage ich mal, um erregt zu werden. Also es gibt bestimmte Leute, die diese Filme nur gucken, um erregt zu werden, weil es ihnen sonst schwerfällt. Und dann gibt es auch Leute, die sagen, das Ganze hat übrigens auch eine Geschichte,
ja,
über diese drei Teile verteilt. Die kann man sich auch mal angucken.
Stimmt, das meintest du ja, dass du dir gerne 50 Shades of Grey als Arthouse vorgestellt hättest.
Ja, das wäre echt cool.
Anstatt so Blockbuster-mäßig, wie es dann jetzt wurde. Ja, aber darüber hinausgehend, die Story von Poor Things ist schon sehr morbide. Also ich verstehe den Grundgedanken dahinter. Das ist wieder dieses klassische feministische Weltbild, zu sagen, ne, Frau ist ihre eigene Herrin, ihre eigene Gebieterin, lebt ihr Leben, wie sie es möchte, lässt sich von keinem fremd steuern, obwohl sie am Anfang sehr stark fremdgesteuert wird, bricht dann quasi aus daraus und lebt ihr Leben so, wie sie es für richtig hält. Die Männer um sie herum versuchen sie natürlich auf die klassische chauvinistische Weise einzuspannen, ne, für ihre Zwecke zu missbrauchen. Mark Ruffalo in einer sehr interessanten Nebenrolle. Ne, als erst der schmierige Anwalt, der sie da irgendwie sexuell ausnutzen will, dann sich irgendwie Hals über Kopf in sie verliebt, sie heiraten will und sie in ihrer Entwicklung hin zur Frau, ja, ihn am Ende einfach in den Wind schießt und sagt, nö, wir hatten Spaß, wir hatten Sex, alles schön, aber jetzt habe ich keinen Bock mehr auf dich, tschüss.
Aufeinander rumgehopst.
Entschuldigung, wild aufeinander rumgehopst. Ja. Also diesen Grundgedanken des Films verstehe ich, alles gut, aber die ganze Handlung darüber, sehr morbide. Also diese Vorstellung, eine Frau springt von der Brücke, fällt in Fluss, stirbt so halb, irgendein verrückter Wissenschaftler findet sie, stellt fest, sie ist schwanger, schneidet das Baby aus ihr raus, schneidet aus dem Baby das Gehirn raus, schneidet aus der Frau das Gehirn raus, setzt das Gehirn des Babys in den Kopf der Mutter, näht es zu, haut dreimal mit ein bisschen Volt da rein, Strom, und guckt, was passiert.
Ich muss sagen, mir hätte der Film mehr gefallen, wenn es sich nur um diese morbide Haupthandlung gehalten hätte und eben nicht noch dieses Ganze, wie sie dann mit dem Schiff tuckern und sowas. Also es hätte man ja auch einfach anders darstellen können, wie sie dann halt mehr zu Frau wird und eben mehr, also halt auch Sex erlebt und sowas alles. Das fand ich dann halt langgezogen. Aber ja, du meintest zu mir, das ist typisch. Arthouse-Filme können auch mal über 3 Stunden gehen.
Ja.
Ich bin nur mittlerweile kein großer Fan mehr davon, ewig lange im Kino zu sitzen. Klar, man bekommt dann was für sein Geld. Und man schafft vielleicht auch mal wenigstens halbwegs seinen Popcorn-Eimer. Aber im Endeffekt ist es halt trotzdem eine super lange Zeit. Irgendwo brauche ich dann auch mal eine Pinkelpause. Und ich finde es halt, also wenn ich stelle mir das jetzt mal auf einem normalen Kinostuhl vor. Das ist schon unangenehm. Also auf denen, die wir haben so schöne Sessel, die dann so mit der Rückenlehne nach hinten und mit den Füßen nach oben gehen. Das ist dann angenehm, dann liegst du halb, ist super. Aber jetzt in so einem ganz normalen, wie zum Beispiel im Titania, die normalen Sitze, das wäre schon, ich nicht.
Ich glaube, da würde ich es mir aber auch nicht antun. Da würde ich schon hoffentlich drauf achten vorher, dass ich mir dann wirklich ein sehr bequemes Logenkino aussuche oder so und mich nicht auf irgendeinen Klappstuhl in so einem kleineren Kino setze.
Klappstuhl?
Ja, es gibt ja so Kinos, ich will jetzt keine Namen nennen, aber in Langwitz. Also das, ja, aber komm, also da auf den Sesseln hältst du keine 3 Stunden
aus. Nee, das stimmt.
Zumal das ja auch nicht mal ein abfälliger Kinosaal ist, also der so, ne, von oben nach unten, sondern der ist ja gerade. Also da kriegst du ja auch Nackenprobleme irgendwann, wenn du die ganze Zeit nach oben guckst.
Ja, das stimmt.
Ne? Also in solchen Kinos würde ich mir das nie angucken. Das, glaube ich, das hältst du nicht durch.
Ja, okay. Wollte ich trotzdem mal dazu sagen.
Ja.
Aber ich fand es auch sehr schön, wie dann wirklich diese Szenerie, du hast ja eben schon gesagt, von Schwarz-Weiß, über den Film hinweg, sobald die losgefahren sind, war das, glaube ich, ne, wurde es auf einmal bunt. Und nicht nur, alles war halt wieder in Farbe, sondern wirklich sehr, sehr stark bunt. Dann beim Dampfschiff waren ja dann diese gelb-grünlichen Rauchwolken und sowas, fand ich halt auch sehr cool.
Ja.
Ist halt mal was anderes, ne?
Ja, ein Zeitungskommentar, den habe ich dir auch geschickt, ich weiß nicht, ob du ihn gelesen hast, hatte auch geschrieben, diesem Schwenk von Schwarz-Weiß auf Farbe hat der Regisseur so viel Farbe verbraucht, dass man sich fragt, ob die Filme des Jahres, die jetzt noch kommen, überhaupt noch Farbe übrig haben. Also der hat da ja wirklich so viel Farbe reingeklatscht, wie man sich nur vorstellen kann in einem Film.
Ja, das war schon wieder cool.
Ja.
Was ich auch schön fand, dafür fand ich es dann wieder cool, dass diese Nebenstory eben auch so ein Stück weit langgezogen wurde, als sie dann auf dem Schiff waren und sie sich dann die Frage gestellt hat, durch das Gespräch mit dem anderen, ob denn alle Menschen grausam sein müssen.
Ja.
Und dann am Ende des Films ja rausgefunden hat, dass sie selber in ihrem alten Leben mit dem noch ihrem echten alten Gehirn quasi auch eine super grausame Person war, scheinbar. Das fand ich dann sehr interessant.
Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher. War sie selbst auch grausam oder hatte sie einfach nur Pech mit ihrem grausamen Mann, obwohl der meinte ja auch, dieser General meinte ja auch, die haben sich darüber ja kennengelernt, über ihre Spielchen.
Ja.
Aber irgendwie muss es ihr am Ende trotzdem auf die Füße gefallen sein, weil sie war ja dann selber so psychisch am Ende, dass sie sich ja von der Brücke geworfen hat.
Ich glaube, das kam eher aus der Geschichte heraus, dass sie schwanger war, sie wollte das Kind wahrscheinlich mit ihm nicht, vielleicht war sie mit ihm auch so unglücklich.
Ja.
Und aus dem Punkt, dass er ihr halt die Klitoris abschneiden wollte.
Ja.
Das wollte er ja dann vollenden, als er sie wieder hatte.
Mhm.
Und dann war sie ja nochmal, das fand ich krass, dann war sie nochmal an der Brücke, hat darunter aufs Wasser geguckt, dann lagen ja da diese toten Fische. Und ich habe wirklich kurz gedacht, sie springt einfach wieder.
Nee, das hätte nicht gepasst irgendwie.
Das wäre ein gutes Ende gewesen.
Nee.
Wenn das Ende gewesen wäre.
Nee.
Doch, hätte mich gecatcht, wäre ich dabei gewesen.
Und dann wäre sie schwanger und man hätte von ihrem Kind und dann immer im Kreis.
Immer weiter.
Nee, das ist ja Quatsch. Nee. Also das, nee, dafür, dass sie so am Ende so eine aufgeklärte Person war, einfach weil sie ja von einem Wissenschaftler quasi großgezogen wurde, das hätte gar nicht gepasst, wenn sie sich jetzt selbst dann irgendwie emotional ergriffen darunter stürzt. Nee, das hätte ich nicht gefühlt.
Hm.
Also das Ende, so wie es war, fand ich schon gut.
Ja.
Ne? Sie sitzt jetzt da in diesem Haus, hat das ganze Labor von ihrem Gott, wie sie ihn ja mal nannte, ihrem Ziehvater, quasi geerbt. Ne? Hat ihren Ex-Lover General sowieso in eine Ziege verwandelt.
Was ich nicht ganz so verstanden habe, ist, warum dann die andere Prostituierte, die sie in Frankreich kennengelernt hat, mit der sie ja dann auch sowas hatte und sowas, warum die dann auf einmal da war.
Hat sie wahrscheinlich eingeladen einfach.
Ja. Hat die da jetzt gelebt? Oder also da wurde gar nichts erzählt. Sie war auf einmal einfach dort für die eine Szene, wo die im Garten sitzen. Und
vielleicht wohnen die jetzt auch zusammen.
Kann ja auch sein.
Kann ja auch sein, dass sie sich mögen. Ich habe keine Ahnung. Das stimmt, das kam jetzt nicht so klar raus oder rüber.
Vielleicht hat sie sich auch entschieden, dass sie gar nicht mehr mit Männern Sex haben möchte, weil sie wirkte sehr, sehr zufrieden, als die beiden Sex hatten.
Mhm.
Kann ja auch sein.
Wer weiß. Du hättest ja auch gerne, hast du mir gesagt, noch mehr Input gehabt zu dem Vater, ne? Zu dem.
Ja.
Also wir haben ja nur so am Rand erfahren, was sein Vater mit ihm gemacht hat. Ne? Der war ja auch Wissenschaftler. Mit Bügeleisen oder was weiß ich alles. Aber so was das Gesicht angeht zum Beispiel.
Da waren ja überall Narben. Da kann man ja nicht sagen, das hatte dann irgendwie. Dein erster Gedanke war ja, ob bei ihm was mit dem Kiefer war. Aber im Endeffekt war es ja überall im Gesicht, auch über die Stirn verteilt und sowas.
Ja.
Da frage ich mich halt, was der Vater da gemacht hat.
Also der muss den schon ordentlich auseinandergenommen haben.
Der Arme, ey.
Tja.
Aber wo wir gerade beim Thema Sex waren, wir haben uns nach dem Film die Frage gestellt, ob es moralisch verwerflich ist, dass sie Sex hatte. Ich meine, sie war in dem Körper einer erwachsenen Frau. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze angefangen hat, wo sie das erste Mal Sex hatte, war sie vom Gehirn her auf jeden Fall noch minderjährig. Ich habe dazu aber auch eine sehr passende Antwort. Ich habe nämlich mit einer Kollegin gesprochen, die sich da relativ gut auskennt, weil sie mit Leuten arbeitet, die auch vom Gehirn her noch nicht so weit entwickelt sind, aber körperlich halt schon erwachsen sind.
Ja.
Und die das auch praktizieren. Und sie meinte dann zu mir, dass sich das Gehirn tatsächlich schneller entwickelt, wenn man Sex hat.
Echt?
Ich weiß nicht, ob das durch die Hormone kommt, die ausgestoßen wird, ob durch den Stressabbau oder sowas, aber das Gehirn entwickelt sich dann wohl einfach, natürlich jetzt nicht rasant, aber schon ein Stück weit schneller. Und da habe ich es dann auch verständlich gefunden, vielleicht wollte er das quasi so darstellen. Nachdem sie das erste Mal Sex hatte,
ja,
hat man noch nicht so viel gemerkt. Aber umso öfter sie Sex hatte, umso besser konnte sie sich auf einmal verständigen. Und dieser Switch von, sie wurde zur Prostituierten, kurz bevor, konnte sie auch wieder nur wie so ein, ich sage jetzt mal, Fünfjähriger reden.
Ja.
Und nach der ganzen Prostitution hat sie ja quasi schon normal geredet. Und natürlich wissen wir nicht, wie viel Zeit dazwischen steckt.
Interessant.
Aber da ja ihr Typ, mit dem sie da so rumgefahren ist,
ja,
ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, aber Mark Ruffalo, immer noch dort war, wird das ja auch nicht super lange gewesen sein.
Also sie hat sich quasi in die Emanzipation hineingevögelt.
Ja, vielleicht.
Krass. Interessanter Ansatz. Ich frage mich halt nur, ob das so wirklich vergleichbar ist. Weil ein Mensch, der eine geistige Erkrankung oder Behinderung hat, der ist ja trotzdem, der hat ja trotzdem ein Alter. Also ein feststehendes Alter.
Ja.
Körperlich und halt auch geistig. Auch wenn das da natürlich Einschränkungen unterliegt, aber trotzdem ist ja der Geist an sich auch so alt wie der Körper. Hier hingegen ist ja der Körper wesentlich älter als das Gehirn, also auch organisch gesehen.
Aber das ist also jetzt auch wieder die Frage, wenn du jetzt vom Geist sprichst, ist der Geist an das Gehirn gebunden oder war sie so kurz tot, dass ihr Geist quasi noch in ihrem Körper ist?
Ja,
ihre,
also
Seele, was auch immer.
Das ist dann nächste interessante Frage, weil du selbst, so wie du dich wahrnimmst, nimmst du dich ja im Gehirn wahr.
Ja.
Ne, du, wenn du jetzt mal dich auf dich selbst konzentrierst, konzentrierst du dich ja nicht auf deine Füße oder auf deinen Bauch, ne? Sondern du bist ja in deinem Kopf, du bist ja hier oben. Ne? Du weißt ja auch, dass du hier oben bist. Also würde ich schon sagen, das, was wir Bewusstsein nennen oder Geist oder wie auch immer, das sitzt irgendwo da im Gehirn.
Ja.
So. Und dieses Bewusstsein, dieses Gehirn, das war ja noch gar nicht so lange existent wie der Körper. Also da war ja eine ganz klare, mehrjährige, wahrscheinlich 20, 30 Jahre, waren da ja Differenz zwischen dem, was im Gehirn sitzt oder das Gehirn selbst, wie alt das ist, und dem, was der Körper ist. Also wie alt der Körper ist. Und dann stelle ich mir halt die Frage, ist dann irgendeine Art von sexueller Interaktion, wie wertet man dann das? Geht man da allein auf den Körper und sagt, der Körper ist ja erwachsen, also es ist eine erwachsene Person, kann einwilligen, kann machen, wie sie will? Oder geht man dann doch eher auf das Gehirn, auf den Geist und sagt, nee, Moment mal, das können wir nicht tolerieren, das geht nicht.
Das ist einfach, ich weiß es nicht. Das ist wirklich eine hohe Frage.
Ja.
Kann man nicht mal eben so beantworten, da muss man wirklich lange drüber nachdenken.
Ja.
Also da würde mich sehr interessieren, was ihr darüber denkt. Ist das jetzt verwerflich? Ist es moralisch okay, weil der Körper so weit ist? Und der Geist ja auch Stück weit vielleicht? Ich meine, wenn sie an dem Punkt ist, wo sie Interesse daran hat und dem zustimmt.
Ja, aber kann sie das?
Ich meine, sie kann sich körperlich schon wehren. Das hat sie gezeigt. Sie kann sich körperlich wehren, wenn sie es wirklich nicht möchte. Kann sie sich wehren und kann auch gewinnen, sage ich mal, sodass sie nicht vergewaltigt wird.
Ja, aber ist das das Argument? Weil da haben wir ja als Gesellschaft eine klare Grenze gezogen und haben gesagt, du bist erst ab dem und dem Alter, bist du einwilligungsfähig, bist in der Lage, diese Entscheidung auch wirklich zu treffen. Das ist ja keine Einzelfallentscheidung, dann da ziehen wir wirklich eine klare Altersgrenze. Und das bezogen auf diesen Charakter wäre die Frage, welches Alter nimmt man da? Das Alter vom Körper oder das Alter vom Gehirn, um es mal so platt zu sagen?
Also ich kann nicht sagen, ob das jetzt moralisch verwerflich ist oder nicht.
Ja.
Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich nicht mit einem Mann Sex hätte, der zwar körperlich ein Mann ist, aber im Kopf halt noch wie ein Kleinkind oder eine 6-, 12-Jährige, was auch immer.
Ja.
Das kann ich auf jeden Fall sagen.
Mhm. Aber das scheint ja zum Beispiel diesen Anwalt, den Mark Ruffalo gespielt hat, den scheint das nicht ja überhaupt nicht gestört zu haben. Ne? Der kam da ja an. Ich meine, als er diesen Vertrag da aufgesetzt hat, diesen Ehevertrag, und dann hochgegangen ist in ihr Zimmer und er kommt da rein in dieses quasi Kinderzimmer, da liegt überall Spielzeug rum. Sie hockt da irgendwie zusammengekauert in ihrem Schrank.
Stimmt.
Und er setzt sich daneben und legt eigentlich sofort los mit Anbaggerei. Und da hat sich mir schon kurz der Magen umgedreht. Da dachte ich so, oh, also das ist jetzt, auch wenn da eine körperlich erwachsene Frau sitzt, aber
gut, da sind nicht. Jetzt wieder zwei Fragen. Also, oder das erste ist keine Frage von mir, aber es könnte sein, oder ich würde jetzt mal sagen, dass das damit gezeigt werden sollte, dass Männer oder diese Männer eben wirklich bei ihr nur das Körperliche sehen. Vielleicht auch nur dieser eine bestimmte Mann.
Ja.
Dass sie nur das Körperliche sehen.
Zumindest am Anfang der Reise.
Ja. Und oder die Frage oder Vermutung, was auch immer jetzt, dass er vielleicht auch einfach auf junge Mädchen steht. Und dass damit vielleicht irgendwie für ihn ertragbarer machen sollte. Also das ist makaber.
So ich meine, gut, es spielt Großteil in einem viktorianischen Steampunk-London. Ne, zu einer Zeit, wo das vielleicht noch normal.
Nee, das wäre auch mein nächster Punkt, weil diese zeitliche Frage, es sieht alles so alt aus und dann wiederum bist du in, wo war das? Paris oder nee, wo waren die vorher? Mailand oder so?
Ja.
Und da waren dann Straßenbahnen, die aber einfach nur am Himmel lang geflogen sind. So. Das heißt, er wollte bewusst auch keine Zeitspanne machen, dass man sagt, okay, das spielt jetzt irgendwie in den 80ern.
Ja, das ist ja nur diese Steampunk-Richtung.
Oder was auch immer. Sondern das sollte offengelegt sein.
Ja.
Also er wollte gar nicht, dass man darüber nachdenkt, wann das spielt.
Das ist ja dann diese Steampunk-Richtung, in die das dann geht. Ne? Wo man sich schon fragt, es sieht so auf alt gemacht aus, ist aber auch, passt nicht so ganz in diese Zeit. Aber vielleicht dieser Aspekt halt, dass man sagt, ja, in dieser Gesellschaft, die da dargestellt ist, da ist das halt normal, dass man auch eine 12-Jährige mal heiratet. Keine Ahnung.
Naja, aber auch der sie heiraten wollte. Also der schon vorher, der war ja auch wirklich verliebt in sie. Ich glaube, bei ihm war es daher, dass er Medizinstudent war, so wie es am Anfang aussah, dass es die Interesse daran ist, das Interesse, wie sie sich entwickelt und so weiter, dass er sie irgendwie als eine Art Medizinprojekt liebt.
Ja, wäre die Frage, hat er sich wirklich in sie verliebt oder in sie als Projekt?
So
als
viele
wissenschaftliche
Fragen,
Arbeit.
So viele makabere Fragen auch.
Und du hast mich noch gefragt, bei Arthouse, ob man dahinter ja lange drüber nachdenkt.
Ja.
Man kann sich so viele Fragen stellen bei solchen Filmen, weil Regisseure es immer schaffen, extrem viele Ideen einzubringen, die einen zum Nachdenken anregen. Das ist faszinierend.
Und ich hasse sowas. Also ich habe zwar mal gesagt, dass ich es mag, wenn ich aus einem Kino gehe und danach noch ein bisschen drüber nachdenke. Ich rede da aber von an dem Abend und vielleicht noch am nächsten Morgen so ein bisschen. Aber dass man das Thema dann so zum Mittag hin dann auch mal beendet hat und sich einfach nur denkt, ja, okay, passt so. So, da werde ich jetzt aber diese Woche noch drüber nachdenken.
Ja, ist auch völlig okay.
Vielleicht gebe ich dir Donnerstag, wenn wir uns wiedersehen, auch eine Antwort auf alles.
Gerne. Also über diesen Film kann man wirklich sehr, sehr lange und sehr, sehr gerne reden. Ich fand ihn aber trotzdem alles in allem sehr gelungen. Also die Grundidee stimmte, die Handlung, so makaber sie auch am Anfang scheint. Man darf wirklich nicht den Fehler machen und nach 20 Minuten schon gehen oder halt ausmachen. Man muss sich das wirklich bis zum Ende geben, weil dann versteht man erst diese Zusammenhänge dieser Handlung. Auch warum bestimmte Stilmittel wie Schwarz-Weiß oder diese, ich nenne es ja gerne Türspion-Optik, du nennst es richtigerweise Fischaugenobjektiv, warum das so gewählt ist, das versteht man dann am Ende, wenn man so das gesamte Werk quasi einmal bewundert hat, versteht man, warum der Regisseur das so gewählt hat. Und diese Climax fand ich sehr geil. Also von wirklich Kleinkind in Frau im Körper, diese Entwicklung über Männer, die sie nur missbrauchen wollen, hin zu diesem selbstbestimmten Wesen, das dann auch mal die Männer in die Wüste schickt und sie damit quasi richtig abschießt, sodass die in der Irrenanstalt landen. Also selbst nicht mehr auf ihre Emotionen klarkommen.
Ja.
Also fand ich sehr geil, muss ich sagen.
Ja, war wirklich gut. Soll ich damit mal zu der Frage kommen, wie viele Sterne du dem Ganzen geben möchtest?
Sehr gerne. Also eine weitere Empfehlung, das Herzchen kannst du, glaube ich, drücken.
Ja.
Das machen wir.
Ein Herzchen bekommt's.
Die Frage ist, war der Film perfekt? Das ist bei Arthouse sehr schwierig, fast immer zu verneinen. In dem Fall, war der Film perfekt 5 Sterne würdig?
Boah, ich würde 4,5 geben.
Wo würdest du denn abziehen?
Bei der Länge.
Bei der Länge?
Ja.
Das ist interessant, weil ich fand ihn an einigen Stellen tatsächlich viel zu hastig, viel zu kurz.
Und an anderen Stellen dafür viel zu lang gezogen. Und teilweise so Sachen mit integriert, wo ich sage, naja gut, hätte das jetzt noch sein müssen.
Gerade am Anfang, wo dieser jungsche Arzt so irgendwie innerhalb von 30 Sekunden erklärt, ja, ich habe mich in sie verliebt und ich würde sie gerne heiraten. Das war mir so ein bisschen so, Moment, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Und dann erst kommt so in so ganz kurzen Rückblenden diese Szenen, wo sie zusammen gesungen haben oder er irgendwas vorgelesen hat oder so, so ganz kurz mal eingeworfen.
Ja, um zu zeigen, dass sie dann schon eine schöne Zeit miteinander
hatten. Da war ich ganz kurz wirklich überfordert. Und das ist ein Beispiel, wo ich gerne noch ein bisschen mehr Erklärung gehabt hätte. Und dafür tatsächlich andere Szenen, da hast du recht, da war das wirklich sehr lang gezogen. Also hat bestimmt seine Berechtigung zu sagen, nehmt euch mal eine kurze Pause, denkt erstmal über das nach, was bis hierhin passiert ist. Wir machen mal kurz nichts. Aber dafür war es dann wieder ein bisschen zu lang. Also okay, 4,5. Ja, gerne. Gerne 4,5 Sterne. Kannst du gerne einloggen. Wie immer, guckt gerne bei Letterboxd nach.
Und auch bei
in unserer Watchlist.
Instagram, da sind wir aktuell sehr aktiv.
Wir haben den ganzen anderen Quatsch wieder aufgegeben. Hier Threads und WhatsApp-Channel. Hat's nicht gerissen, haben wir alles gelöscht, brauchen wir nicht. Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche. Und ich hoffe, dass du jetzt ein bisschen gnädiger bist, was Arthouse-Filme angeht.
Ja, bin ich. Ja.
Und auch zukünftig mit mir den ein oder anderen Arthouse-Film gucken wirst.
Das gucken wir mal noch.
Wir können ja mal gucken, was noch so für die Oscars nominiert ist. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Meinst du, einer reicht?
Ja.
Die gewinnt einfach alles, die gewinnt alle 8 Kategorien und dann ist auch egal.
Dann passt das, dann ist egal.
Brauchen wir die anderen gar nicht gucken.
Ja, genau, das wäre doch super.
Ja. Steven Gätjen, das hast du jetzt nicht gehört. Celine mag die eigentlich auch, die Sachen. Das erklärt sie dir, wenn du hier bist.
Ja. Alles ausführlich.
Gut.
Dann hoffe ich, ihr hört uns bald wieder.
Ja, wir haben ja schon das nächste Film-Date quasi, den nächsten Film im Auge.
Und es geht um Spione.
Spione.
Und es hat auch mit einer Katze zu tun.
Die Frage ist, sind es fiktive Spione oder sind es reale Spione?
Das ist die Frage.
All das und mehr in der nächsten Folge Kinoklatsch.
Tschüss.